Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ayurveda Seelengold Podcasts. Ich bin Anne, Ärztin und Ayurveda Therapeutin und schenke dir in meinem Podcast ganz viel Wissen rund um den Ayurveda, um ganzheitliche Frauengesundheit, ayurvedische Psychologie, um moderne Spiritualität und teile mit dir auch immer ganz viel zu meinen, ja, zu meinen persönlichen Erfahrungen, Erkenntnissen, was mir so begegnet ist und habe vor allem auch ganz spannende Gäste in meinem Podcast. Die, ja, die den Podcast, die dich und auch mich immer wieder mit ihrer Expertise, ihren Wegen, ihrem Erfahrungsschatz bereichern. So auch heute. Heute ist Dr. Ananda Chopra bei uns zu Gast. Er ist leitender Arzt der Ayurveda-Klinik in Kassel. Er ist Vorstandsmitglied der DEGAM, der Deutschen Ärztegesellschaft für Ayurveda. Und er verbindet, ja, wie ich es kennengelernt habe und spüre, die ayurvedische und westliche Medizin in einer ganz besonderen Art und Weise. Nicht nur die Medizin, auch finde ich schon so die Lebensweise, die Philosophie, die dahinter steht, soweit ich das schon einsehen kann. Wir schauen gleich mal. Er wirkt umfangreich in Wissenschaft, in Ausbildung und ganz besonders auch in der zunehmenden Verbreitung des Ayurveda in Deutschland und Europa mit. Und von daher ist mir eine ganz große Ehre, Dr. Chopra Ananda, dich heute hier zu Gast zu haben und heiße dich ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und ich fühle mich auch geehrt, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf und bin gespannt.
Ja. Gut, dann lass uns einfach mal ganz von vorne anfangen. Wie sah denn dein persönlicher Weg zum Ayurveda aus?
Ja, also eigentlich muss ich sagen, war das Zufall, mehr oder weniger. Also ich habe ganz konventionell Medizin studiert. Ich habe neben dem Medizinstudium, also vor vielen Jahren in Heidelberg, dann auch ein Fach studiert, das man nennt klassische Indologie. Also das war vor allem, also Sanskrit, die altindische Hochsprache Sanskrit und was damit so zu tun hat. Habe damals aber nicht gedacht, dass ich irgendwas mit Ayurveda machen würde. Also ich war eigentlich ganz, wenn man das heute sagen würde, ganz so auf der schulmedizinischen Schiene. Habe dann auch nach dem Studium in der Kinderheilkunde erstmal gearbeitet, ganz konventionell, und habe aber eine Doktorarbeit angefangen in der Medizingeschichte, also eine medizinhistorische Doktorarbeit über einen alten ayurvedischen Text, den ich da in Teilen, also es ging da um Theorien von Zeugung und Entstehung menschlichen Lebens, übersetzt habe und bearbeitet habe. Und auf diesem, aber ganz, also sozusagen historisch, damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass man mit Ayurveda praktisch etwas machen kann. Aber so bin ich eigentlich zu Ayurveda gekommen. So kam ich dann auch vor etwas über 30 Jahren, knapp über vor 30 Jahren, nach Indien für ein Jahr, für einen Studienaufenthalt. Da war ich in Kalkutta an einem Ayurveda College. Wenn man das offiziell sagen würde, inoffiziell muss man sagen, war es vor allem einer der Professoren dort, dem ich sehr, sehr viel verdanke und bei dem ich dann auch lernte, das ist immer wieder interessant, auch lernte, dass Ayurveda eben ganz praktische Auswirkungen hat. Also ich bin sozusagen in die Ambulanz, in die Station vom ersten Tag an mitgegangen und gleichzeitig ist das aber auch jemand, der sehr, ja, eigentlich auch ein traditionell ausgebildeter Ayurveda-Arzt gewesen, bei dem man auch den Eindruck hatte und sehen konnte, dass dahinter ein System steckt, nicht? Dass da wirklich ein wissenschaftliches System steckt und er konnte das auch sehr gut vermitteln. Und das war bis Ende 1995, genau. Und damals kam ich dann auch wiederum zufällig, mehr oder weniger zufällig auf der Suche nach einer Stelle, nach Kassel. Die Ayurveda-Klinik war damals gerade seit ein paar Monaten eröffnet und auch eigentlich nur für ein Jahr. Und aus dem einen Jahr sind jetzt über 25 Jahre geworden. Aber auch, weil wir, finde ich, hier hervorragende Voraussetzungen haben, so wie du das angedeutet hast, halt Ayurveda zu machen in doch authentischer Weise. Wir haben große Möglichkeiten, von der Küche und Speisesaal angefangen bis in die Therapieabteilung. Aber gleichzeitig sind wir eben doch in einer Klinik und wenn es notwendig ist, können wir eben zurückgreifen auf die Infrastruktur der Klinik auch. Ich war allerdings zwischenzeitlich, muss ich sagen, ich war zwischenzeitlich mal ein paar Jahre nicht hier in der Klinik, also beurlaubt und in einem medizinhistorischen, da war ich wieder bei dem anderen Forschungsprojekt an der Universität Heidelberg, wo ich auch noch einen Lehrauftrag habe und ein bisschen was mache. Aber das war eigentlich so mein Weg zu Ayurveda. Also ich bin nicht, also ich muss auch sagen, es war nicht so, dass ich sagen könnte, dass ich furchtbar unzufrieden gewesen wäre mit der Schulmedizin oder so etwas, sondern es war eigentlich eben, wie gesagt, Zufall, Neugier und dann auch diese Erfahrung, dass man doch mit Ayurveda etwas erreichen kann, was wir häufig mit anderen Mitteln hierzulande in der heutigen Medizin nicht erreichen können.
Ja, so wertvoll, diese Verbindung, ne? Diese Verbindung von beidem
Ja.
und nicht das eine oder das andere ablehnen oder einander
Genau.
ausschließen, sondern wirklich diese Verbindung, die du und die in der Klinik ja auch lebt und auch ja seit, wie du
Ja.
sagst, 25 Jahren da so unglaublich gute Erfahrungen gesammelt habt, auch mit den Patienten.
Ja. Also das muss ich auch sagen, ne? Wenn man, also das kennst du ja wahrscheinlich auch, ich finde Medizin jetzt auch so ein Fach oder bei dem man häufig unterschätzt, wie viel wir wirklich auch von den Patienten lernen, muss man mal geben, ne? Also
Ja, auf jeden
in
Fall.
dem wir machen, wir planen, wir tun und dann erfährt man ja auch, also das, was man dann hört und erfährt, ist ja auch eine ganz wichtige und kontinuierliche Lernerfahrung. Nicht?
Auf jeden Fall. Ja, wirklich miteinander lernen, ja, und auch
Ja.
bereit sein zu wandeln oder sich zu
Ja.
öffnen und dazu zu lernen. Das ist ja sehr bereichernd für beide Seiten auf jeden Fall. Ja. Okay. Wie würdest du denn die heutige Situation des oder den Stellenwert des Ayurveda in Deutschland beschreiben? Und wie hat sich's verändert in den letzten Jahrzehnten?
Ja, also es hat sich verändert, das würde ich sagen. Und ich würde auch allgemein sagen, der Ayurveda hat heutzutage, also 2026, sicher einen deutlich höheren Stellenwert, als er 1996 hatte, vielleicht vor 30 Jahren. Aber wie man so schön sagt, es ist sicher auch noch Luft nach oben, nicht? Das muss man auch sagen. Also das allgemein, also wenn man sich zum Beispiel anguckt, nicht, das sage ich auch manchmal indischen Kollegen, so die manchmal mit der Vorstellung herkommen, ach, Ayurveda ist total beliebt in Deutschland und so, da sage ich immer, ihr müsst euch klar machen, es gibt über 20.000 Ärzte, also Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die Akupunktur praktizieren. Ja, es gibt, ich weiß nicht, knapp 200 vielleicht, die Ayurveda praktizieren oder 300, aber mehr werden es nicht sein. Also da ist noch deutlich mehr Luft, aber es waren eben vor 30 Jahren noch weniger. Ich finde auch, was sich auch ein bisschen verändert hat, ich erlebe das gerade, ich habe gerade eine neue Kollegin seit 2 Monaten, die bei uns arbeitet. Also eine erfahrene, gestandene Ärztin, die jetzt eben zu Ayurveda kommt und Ayurveda-Medizin. Und da wird das auch nochmal so deutlich. Auch die sucht natürlich auch und guckt. Ich finde, es ist auch, was sich auch verändert hat, ist, dass Ayurveda so aus dieser ganz esoterischen Ecke ein bisschen herausgekommen ist, nicht? Dass man also wirklich sagt, Ayurveda kann ein wichtiger Teil einer integrativen Medizin, nicht einer, ja, wenn man so will, auch Naturheilkunde sein. Das finde ich, hat sich deutlich verändert. Auch, dass wir zum Beispiel mit der DAEGAM so einen Ärzteverein haben, ne? Das ist ja auch schon ein enormer Fortschritt, nicht? Also da hat sich das verändert. Was vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ist so diese Wellness-Ayurveda-Anwendung. Da würde ich mal jetzt so gefühlt sagen, vielleicht stimmt das statistisch gar nicht, aber gefühlt würde ich mal sagen, das war vor 20 Jahren deutlich mehr als jetzt. Dafür haben wir jetzt mehr eben in dem wirklich heilkundlichen Bereich. Und Heilkunde heißt ja nicht nur Krankheiten heilen, sondern auch Prävention und ein langes und gesundes Leben, was ja auch zum Ayurveda gehört.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich auch in meinen Augen sehr, sehr gewandelt. Und ich muss gerade so an mich und mein Studium zurückdenken. Und meine Ayurveda-Anfänge, die sind jetzt auch, ja, auch schon, weiß gar nicht, wann es genau losging, ist aber so ein schleichender Prozess bestimmt, jetzt auch schon ja, einige Jahre her auf jeden Fall. Und ich hatte davor wirklich, ich habe das Wort Ayurveda schon mal gehört davor.
Immerhin,
Aber
ja.
das war immerhin, genau, aber das war wirklich sowas wie irgendwas mit Aloe Vera und Indien, ja. Das war so das Einzige, was ich so damit in Verbindung bringen konnte. Ne, irgendwo gibt es da tolle Kuren, wo man hinfahren kann, fertig. Also es war einfach für mich, selbst als Ärztin, es war einfach in meinem Orbit nicht vorhanden oder bekannt, ja.
Ja, ich habe diese Erfahrung auch gemacht gehabt, zum Teil, also noch, na, sagen wir mal so vor 10, 11 Jahren noch nicht, dass ich da so in Kursen für Naturheilkunde, ich meine, das waren schon Ärztinnen und Ärzte, die sich für Naturheilkunde interessierten, nicht, die diese Zusatzbezeichnung erwerben wollten. Und wenn ich in die Runde gefragt habe, was, wer von Ihnen kennt Ayurveda, hat schon mal was von Ayurveda gehört, da passiert es, dass es so von 12 bis 15 vielleicht einer oder zwei waren. Und da war es so, wie du gesagt hast, ne, ja, da kann man eine Kur machen. Oder eine weiß ich noch, die sagte, ja, ich habe in Sri Lanka mal eine Ayurveda-Kur gemacht, ne, Kollegin so. Und viel mehr war da noch nicht. Und das, finde ich, hat sich doch, also wird doch verändert sich. Ayurveda wird auch sichtbarer einfach im Rahmen von Heilkunde.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auch immer fundierter. Ja, mich hat es ja wirklich überzeugt. Am Anfang dachte ich so, okay, ist eine der vielen. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Alternativen, ganz viele Hypes, ja, auf Social Media. Ja, jetzt gibt es das oder das und morgen machen wir das und übermorgen was anderes. Aber es hat eben so eine ganz, ganz stabile Basis. Jetzt ist von der WHO anerkannt. Das wird in unendlich vielen Ländern gelebt, praktiziert. Und was mich auch so begeistert, immer noch begeistert, dass es durch immer mehr westlich moderne Studien auch nach und nach, so gut es geht, bewiesen wird, dieses Wissen, was weiß ich, 3000, 5000 Jahre alt ist, wer weiß, wie die ja jemals drauf gekommen sind damals, und dass es jetzt eben bewiesen wird. Ich meine, ich brauche diese Beweise für mich persönlich nicht, aber ich denke, die westliche Welt, die braucht sowas schon, dass es eben auch noch weiter akzeptiert wird, Verbreitung findet, vielleicht irgendwann noch die Kostenübernahmen anders geregelt werden. Und da sind diese Studien, die jetzt, weiß ich, ob es die Wirkung von Heilpflanzen oder anderen Verfahren ist, wirklich sehr, sehr wertvoll, ja.
Ja, das, ich denke, das ist auch eine Aufgabe. Also da sind wir auch weiter dran. Es ist so, wie du sagst, ich denke auch, also ob wir das nun brauchen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Und manchmal ergeben sich ja auch neue. Also für mich, es gibt ja diese wunderbare Studie zur Wirkung von ayurvedischen Darmeinläufen bei Parkinson-Erkrankungen. Nicht, da denke ich auch, das wissen wir schon lange nicht. Wir erfahren das jeden Tag. Aber dann mal zu hören, dass es tatsächlich auch in so einer beschreibenden Pilotstudie sich wirklich zeigen lässt, nicht statistisch nachweisen lässt, dass das eine Wirkung hat, das finde ich, ist dann auch noch mal eine Bestätigung, nicht? Und erweitert auch noch mal die Perspektive.
Ja, total. Ja, das ist wie auch diese Meditationsstudien. Da gibt es ja unzählige Meditationsstudien auch schon, wenn man da dann wirklich so, man kann sagen, schwarz auf weiß, so für mich als Radiologin, aber es ist ja eher so dann bunt auf bunt, ja, in irgendwelchen Funktions-MRTs sehen kann, was da im Gehirn passiert. Dann ist da einfach nochmal mehr, ja, mehr, ob es jetzt Glaube ist, weiß ich nicht, aber einfach nochmal mehr Fakt dahinter. Ja, das ist nicht irgendwas, wie du sagst, irgendwas Esoterisches ist, sondern wirklich auch strukturell und körperlich nachweisbare Effekte hervorruft. Total. Und was ich auch erlebe an mir selbst, auch an Kollegen drumherum, dass so in den letzten Jahren schon auch die Akzeptanz, aber auch die Nachfrage und der Bedarf steigt und auch immer mehr Ärzte, also westlich tätige Kollegen, sich dem zuwenden, beziehungsweise zumindest dafür öffnen. Ja, beobachtest du das ähnlich und woran könnte es vielleicht jetzt
Das
gerade auch
ganz
liegen?
stark. Also einmal sagen wir mal so, was die Menschen persönlich angeht, also unter unseren Patientinnen und Patienten, zum Beispiel auch hier in der Klinik, sowohl ambulant als auch stationär, haben wir zum Beispiel relativ viel, einen relativ hohen Anteil an Ärztinnen und Ärzten, verrückterweise, also die das für sich selber machen. Aber ich erlebe es auch so im Umfeld, ne, und Fragen und hier, also wir eben, ne, wir haben ja in Kassel auch einige andere Kliniken und ich habe jetzt gerade in den letzten 2 Wochen zwei Patientinnen gesehen, ambulant, denen das tatsächlich von den städtischen Kliniken, also von einer Kollegin in den städtischen Kliniken empfohlen wurde, nicht? Bei bestimmten Darmproblemen doch auch mal über Ayurveda nachzudenken. Und ich kenne die gar, also das sind jetzt nicht Menschen, die jetzt großen Kontakt mit uns bislang zumindest gehabt hätten. Und da glaube ich, ja, da spricht sich einiges rum. Gerade auch unter Ärztinnen und Ärzten, ganz sicher.
Ja, und ich merke auch am Anfang, dachte ich auch so, wo ich angefangen habe damit, mich aus meinem klinischen Tätigsein ja auch so rausgeschält habe, dachte ich auch so, auch mal gucken, was die jetzt so von mir denken. Ja, als jetzt macht Anne hier auf einmal Ayurveda, vorher ganz andere Dinge. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Natürlich gab es auch Menschen, die dem jetzt nicht so offen waren, was waren so wenige. Und die allermeisten klinischen Kollegen, ob es jetzt Onkologen, Gynäkologen, wer auch immer war, Allgemeinmediziner, die waren wirklich dankbar, dass es dieses Angebot gibt, weil sie ja selbst auch die Lücken ihres Systems kennen. Und dankbar sind, wenn jemand da ist, der vielleicht einfach mehr Zeit hat. Das ist ja oft schon eine Frage auch der Zeit,
Mhm.
ja, Zeit, zuhören, sich um Ernährung zu kümmern, um all die Sachen zu kümmern, die sie auch gern machen möchten, aber vielleicht in ihren Strukturen es ihnen einfach nicht möglich ist. Wenn man sich da ergänzen kann, auch kooperieren kann, miteinander arbeiten kann, für den Patienten ist das ja, ein
Ja.
total schönes Gefühl für alle Seiten eigentlich, ne?
Genau, unbedingt. Und das, denke ich, ist auch immer das, für mich ist mal, also ich benutze den Begriff ja selten, aber wenn man jetzt von ganzheitlicher Medizin spricht, nicht, dann wäre es ja verrückt zu sagen, es ist alles ganzheitlich außer der Schulmedizin, ne? Also von daher finde ich, das kann man wirklich sehr gut integrieren und eben nicht Zusammenarbeit zu gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was können wir eben, letztendlich geht es ja um den Patienten, wie können wir
Ja.
für den Patienten das Beste erreichen. Das ist auch, und das, ich finde auch, also bei den praktisch Tätigen, ne? Bei
Ja.
politischen und bei sehr akademischen Ärzten ist das manchmal ein bisschen schwieriger, aber bei vielen, die wirklich so, auch wenn die mit Ayurveda nichts zu tun haben, aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die aber so einen praktischen Zugang haben und mir dann auch sagen, ich könnte mir vorstellen, für den oder jenen Patienten wäre das eine gute Sache, nicht? Und
Ja.
das muss man dann angucken.
Ja, total. Genau. Und kannst du noch mal so beschreiben, wie der Ayurveda jetzt aktuell in deutschen Praxen oder Kliniken praktiziert oder integriert wird? Ja, vielleicht sowohl allgemein in Deutschland oder in einzelnen Spots oder Projekten, als auch ganz besonders in eurer Klinik, wo es ja noch mal einen anderen
Ja,
Stellenwert hat.
also wir haben hier in der Klinik, muss ich sagen, und es gibt noch ein paar andere kleine in Deutschland, aber die das auch so haben, wir haben im Grunde ein Privileg, muss ich sagen. Ne? Also insofern, als dass wir eben wirklich eine eigenständige Ayurveda-Abteilung sind. Nicht? Also die Habichtswald-Klinik, in der ich arbeite, hat insgesamt drei Fachabteilungen, wenn man das jetzt fachlich sieht, nicht krankenkassentechnisch ist nochmal ein bisschen anders organisiert, aber fachlich sind es drei. Das ist die Psychosomatik, nicht die psychosomatische Abteilung, große Abteilung. Dann eine onkologische Abteilung, vor allem mit onkologischer Reha. Und dann haben wir eben die Ayurveda-Klinik als eigenständige, eigenverantwortliche Abteilung. Das ist das eine. Also wir sind wirklich eine eigenständige Abteilung und haben eben das Privileg, hauptsächlich Ayurveda machen zu können. Wenn es notwendig ist, klar, ne? Wir haben auch zum Beispiel einen übergreifenden Nachtdienst oder so, ne? Also die Ärztinnen und Ärzte, die Nachtdienst haben, so, die sind für die ganze Klinik zuständig, ne? Und also das rotiert ja. Wir hätten ein klinisches Labor im Hause, wenn wir es bräuchten. Und die Wege zu den Kolleginnen und Kollegen sind auch kurz, wobei man auch sagen muss, das hat sich zwar auch ein bisschen entspannt in den letzten Jahren, aber viele Jahre waren die Kostenträger, also die Krankenversicherung, da sehr misstrauisch. Also wenn jemand in einer anderen Abteilung der Habichtswald-Klinik Patient war und machte Ayurveda, das entweder wollten sie es überhaupt nicht oder haben das sehr skeptisch gesehen. Wie gesagt, das hat sich auch ein bisschen entspannt. Es gibt noch ein paar andere Zentren in Deutschland, also in der Klinik oder manchmal auch als eigene Abteilung in einem Hotel oder so, die das so machen. Die allermeisten, und das wird bei dir auch so sein, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die Ayurveda machen, die machen es ja in der Praxis, also sind niedergelassen und machen dann verschiedene Dinge, ne? Die machen auch Akupunktur vielleicht oder jeweils die Fachrichtung, die sie dann machen, nicht sind Allgemeinmediziner, Orthopäden oder aus sonst irgendeiner Spezialität. Was ich aber eigentlich ganz gut finde, ne? Das ist ja im Grunde dieser Punkt der integrativen Medizin. Nicht? Das ist, glaube ich, das Gros derjenigen, die es machen. Und klar, und dann haben wir natürlich die große Szene der Heilpraktiker und Ayurveda-Therapeuten, die auch einiges machen. Das wird ja auch. Ja, das wächst auch, finde ich, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen differenziert. Und ja, so in diesem Sinne, glaube ich, entwickelt sich das. Was mich persönlich jetzt freut, aber das kommt natürlich auch aus dem Hintergrund, ist, dass wir eben inzwischen auch nicht in Berlin zum Beispiel und in Essen eben auch an Kliniken Ayurveda machen, auch so für den Austausch, nicht? Ist das interessant, weil die Erfahrungen hier sind doch sehr anders als in Indien auch, muss man auch sagen. Und da ist es dann interessant, sich mal austauschen zu können mit Kolleginnen und Kollegen, die das in Deutschland so machen, wie sie vorgehen, was sie da machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Zukunft hat, nicht? Also der Ayurveda kommt eben auch mehr und mehr in diesen Bereich der integrativen Medizin. Es ist natürlich immer auch nicht eine politische Frage, aber ich denke, auch da sind wir erstmal auf einem guten Weg, ne? Und ja, werden sehen, das sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Aber ich glaube, auch da geht es weiter. Vor allem auch über die Patientinnen und Patienten, nicht, die Ayurveda in Anspruch nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast doch gerade die großen Zentren angesprochen, ja, die großen Kliniken, Zentren, eure Klinik, in Berlin, die Charité, Emanuel Krankenhaus, ja, wo es ja auch gleich eng mit Wissenschaft, Forschung verbunden ist, mit Ausbildung und auch Essen, ja, auch große Zentren. Ich weiß, auf den Fachkongressen wurden ja auch dann Projekte vorgestellt, wo es auch wirklich integrativ, ja, zum Teil sogar schon von den Kassen mit übernommen wurde, wenn es um komplexe Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson ging. Und ich glaube, das sind auch Außenbotschaften, ja, die den Stellenwert des Ayurveda auch immer weiter stärken werden. Ja.
Ja, und da gewinnen wir halt auch Daten, also einfach, sagen wir mal, dokumentierte Erfahrungen, die man dann auch wieder nutzen kann, ne, um deutlich zu machen, wie nützlich das ist. Aber wie gesagt, ich würde auch nicht diejenigen unterschätzen, die wirklich in ihren Praxen sitzen und das als Teil eben einer integrativen Medizin machen, auch wenn es Zeit kostet, nicht, und aufwendig ist. Das ist schon auch, also finde ich, eine ganz wichtige Säule eigentlich dessen, nicht, was wir hier machen.
Auf jeden Fall. Und da findet auch diese begleitende Säule gut statt. Ja, ich merke es auch in meiner Praxis, wenn ich dann zum Beispiel Frauen mit Brustkrebs ja auch eher dann eine Nachbetreuung habe, dass die einfach aufgefangen werden, dass sie weiter einen Ansprechpartner haben, offenes Ohr haben, erfahren, okay, wie geht es denn jetzt für mich weiter? Ja, ich habe die Botschaft verstanden, ich möchte mich jetzt einfach gesünder ernähren zum Beispiel. Ja, wie geht denn das? Oder wie kann ich wieder einen guten Schlaf finden? All die Sachen, die eben die Hausarztpraxen und onkologischen Praxen nicht mit abdecken können, dass sie da von allen Seiten aufgefangen werden. Ja, oder auch, vielleicht gibt es gerade, ich steige auch mal tief in die ayurvedische Psychologie und Coaching-Techniken ein. Vielleicht gibt es gerade keinen Platz irgendwo, ja. Und dann haben sie trotzdem jemanden, ja, mit dem sie sich einfach darüber austauschen können und aufgefangen werden, im Kleinen, in Anführungsstrichen, ja,
Ja,
ohne.
aber das macht ganz viel aus. Und ich finde auch, also es bereichert ja auch, also das ist immer mein, also etwas, was ich sehr gerne, sehr häufig sage. Also wenn man aus der Medizin kommt, nicht als Ärztin, Arzt mit Ayurveda beschäftigt, dann geht es ja eigentlich gar nicht um ein Gegeneinander, ne, sondern es erweitert sowohl die Perspektive als auch die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, nicht? Und auch gerade so in dem Bereich Psychologie finde ich überhaupt so das Verhältnis von Leib und Seele, das wird im Ayurveda halt nochmal anders durchbuchstabiert. Und bei vielen Patienten ist das doch auch nochmal etwas, was nützlich ist, einfach in dem, was sie machen, nicht?
Ja, total. Gut, dann lass uns mal in deinen Alltag nochmal zurückspringen, ja, in deine Klinik auch. Ich durfte ja letztes Jahr da einmal zu Gast sein, auf der Fachkonferenz, habe auch eine ganz tolle Führung von dir durch die Klinik erhalten, da tolle Einblicke gewonnen. Und da hast du auch erzählt, dass ihr auch viele Frauen in den Wechseljahren zum Beispiel habt, ja, viele Patienten aus der Psychosomatik, auch andere Krankheitsbilder natürlich. Warum kommen die Menschen zu euch, ja? Und was suchen sie und was bekommen sie dann?
Naja, zum Teil hast du das schon gesagt. Also ich würde mal sagen, so ganz grob könnte man sagen, die Menschen, die Patienten, die zu uns kommen, teilen sich, sagen wir mal, ganz grob in zwei große Gruppen, ne? Das eine sind diejenigen, jetzt heute hatte ich mit jemandem zu tun, nicht der, also in dem Fall ein Mann, der ein Tinnitus, nicht? Der hat seit 2 Jahren ein Ohrgeräusch, was kommt und geht, was ihn aber furchtbar nervt, ja. Und bei dem ist es so, der hat nun, also ja, man muss schon sagen, alles durch, ne? Also von der Hals-Nasen-Ohren-ärztlichen Therapie und in der psychosomatischen Kur ist er schon, oder stationären Therapie ist er gewesen. Er hat chinesische Medizin, Akupunktur gemacht, hat ihn alles nicht so recht weitergebracht und jetzt ist er halt bei uns. Also das ist die eine Gruppe, also die wirklich suchen, nicht? Die suchen nach einer Behandlungsmöglichkeit, die ihnen nützt. Und gerade jetzt beim Tino muss ich jetzt sagen, habe ich ihm auch gesagt, nicht, also es ist nicht so, dass wir das 100% immer wegkriegen, aber man kann da was tun und sei es nur, dass das Geräusch einen vielleicht nicht mehr so belastet. Da gibt es auch gute Techniken, haben wir im Prinzip gute Erfahrungen. Und dann haben wir ja, so wie du es gerade gesagt hast, wir haben eine sehr relativ große Gruppe, also im vorletzten Jahr, glaube ich, ja, war die dritthäufigste Diagnose bei unseren, also in der Ayurveda-Klinik, war Brustkrebs, nicht? Also das sind dann Patientinnen zum Beispiel, die kommen eigentlich nie, das wird immer so kolportiert, aber ich kann das aus unserer Erfahrung nicht sagen, die kommen nie mit dem Anspruch, dass sie was anderes machen wollen, sondern die sagen, jetzt bin ich operiert und jetzt habe ich meinetwegen meine Chemotherapie, Immuntherapie, Hormontherapie, wie auch immer. Und jetzt möchte ich aber was tun, um meine Lebensqualität zu bessern, um die Nebenwirkungen der Chemotherapie, nicht, wenn die jetzt so Nervenstörungen haben oder solche Dinge, um das zu lindern oder um mich allgemein zu stärken. Und für diese Menschen ist es dann sozusagen eine begleitende Therapie. Also es gibt die, die eine sozusagen eine Alternative oder überhaupt etwas suchen, und dann gibt es die, die es begleitend zu dem, was sie auch sonst machen, suchen, nicht? Also das sind eigentlich so die beiden großen Gruppen. Von den Diagnosen haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum, nicht? Die, ja, das wechselt sich mal so ein bisschen ab, aber so eben so Erschöpfungssyndrome, nicht? Also bis hin wirklich zum Burnout oder so, ist relativ häufig bei uns, nicht? Dann Bluthochdruck und ja, und so metabolische Erkrankungen, nicht? Übergewicht, Diabetes, dann so Knochengelenk, also Rückenschmerzen, Kniegelenksarthrose und solche Dinge. Ja, das sind eigentlich so mit die häufigsten. Aber ansonsten muss man halt sagen, das ist in gewisser Weise auch sehr spannend. Also muss man sich auch ständig neu informieren. Wir haben eine ganz, ganz breite Palette, auch Menschen mit seltenen Erkrankungen, weil die Menschen eben nicht zu uns kommen wegen Herz-Kreislauf oder Magen-Darm oder so, sondern wegen Ayurveda. Die wollen sich ayurvedisch behandeln lassen, zusätzlich oder eben anstelle von was anderem. Und das bringt es halt mit sich, dass wir wirklich eine sehr, sehr breite Palette haben von Menschen. Ganz selten, das muss ich sagen, das ist bei uns in der Klinik selten, obwohl es eigentlich ein interessanter Aspekt des Ayurveda wäre, haben wir jetzt Menschen, die, sagen wir mal, gesund oder relativ gesund sind und sagen, ich möchte so eine Panchakarma-Behandlung machen, um mich zu stärken und lange und gesund zu leben. Ich befürchte, dass wir dazu wahrscheinlich zu viel Klinik sind, aber wie auch immer, ne? Also das gibt's auch mal, aber das ist bei uns relativ selten. Also diejenigen, die zu uns kommen, die haben schon immer ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes gesundheitliches Anliegen oder eine Erkrankung.
Ja. Und wenn jetzt jemand zuhört, ich meine, ich weiß ja, was ihr mit den Menschen da alles Tolles macht, der noch gar nicht genau weiß, was erwartet mich denn da? Was macht ihr mit den Menschen da?
Naja, also erstmal, das sage ich auch immer gern, nicht, der Ayurveda ist ja nun, das ist ja das Interessante für uns auch, nicht, ist ja ein eigenständiges Medizinsystem. Und dazu gehört, dass eben am Anfang immer auch eine ayurvedische Diagnosestellung steht, ne? Das heißt, wir sprechen also, was man die Anamnese nennt in der Medizin, wir untersuchen die Menschen körperlich. Und dabei berücksichtigen wir natürlich beides, ne? Also wir gucken auf ayurvedische Kriterien, aber natürlich messen wir auch den Blutdruck und stellen die Leute auf die Waage und solche Dinge, nicht? Aber das ist eigentlich die Grundlage, denn für mich ist so einer der eigentlich der grundlegenden und wichtigen Aspekte des Ayurveda dieser Versuch, die Menschen möglichst individuell zu betrachten und zu behandeln. Und da ist das erstmal die Voraussetzung. So, und dann, also basierend so auf der ayurvedischen Diagnose und unter Berücksichtigung dessen, was die Menschen sonst so haben an Erkrankungen, Medikamenten und solchen Dingen, machen wir dann immer einen relativ individuellen Therapieplan. Der wird natürlich auch, das muss ich auch sagen, was bei uns auch ein wichtiges Kriterium ist, ist die Aufenthaltsdauer. Wie lange bleiben die Menschen? Und wenn sie, sagen wir mal, 14 Tage oder länger bleiben, dann machen wir, wo immer es geht, geht aber auch nicht immer, muss man auch individuell betrachten, aber wo immer es geht und sinnvoll ist, eben so eine Panchakarma-Behandlung. Also da machen wir wirklich mit Ausleitung, nicht? Da gibt es einen Abführtag mit einer Folge von Darmeinläufen, vielleicht so nasale Ölinstallation, also was auch immer da ansteht und in welcher Folge man das machen kann. Wenn es weniger als 14 Tage sind, dann ist das fürs Panchakarma nach unserer Erfahrung zu kurz. Da haben wir über die Jahre viel dazugelernt und inzwischen machen wir es eigentlich nicht unter 14 Tagen, weil das nicht sinnvoll ist. Aber auch bei kürzeren Aufenthalten kann man eine gute individuelle Behandlungsabfolge machen, nicht? Das sind dann so Folgen von Ölanwendungen, nicht? Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, eine Dame wieder gesehen, die war letztes Jahr im November bei uns und zwar nur für eine Woche. Und das ist so, ja, so Mitte 40-jährige Dame, die seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, weiß ich gar nicht mehr, aber seit sehr lange mit furchtbarem Kopf und ja, Gliederschmerzen, aber vor allem diese Kopfschmerzen, ne, die mal migräneartig, mal einfach nur, ist schlimm genug, aber nur Kopfschmerzen hat. Und wie gesagt, die war damals auch nur 5 oder 7 Tage da. Und wir haben aber da schon, nicht, die hat eine Ganzkörpermassage bekommen, die hat an 3 aufeinanderfolgenden Tagen so Stirngüsse bekommen und wir haben mit ihr auch an 3 aufeinanderfolgenden Tagen jeden Tag so einen kleinen Darmeinlauf mit Sesamöl gemacht, nicht? Und ein paar Kräutern. So, und dann hat sie die Empfehlung für zu Hause bekommen. Und die ist jetzt nach eben jetzt, ne, nach den ungefähr 7, 8 Monaten wiedergekommen. Und ich muss gestehen, ja, wie das im Leben so ist, ne? Manchmal ist man selber überrascht, dass das hilft, was man so empfiehlt. Aber ich hätte, also bei der Geschichte und bei der Intensität der Beschwerden, ja, hatten wir ihr auch gesagt, haben wir gesagt, das ist sicher was, was ihnen hilft, aber im Grunde bräuchten sie was Intensiveres, ne? Die ist jetzt wiedergekommen, diesmal auch nur für kurz, sagt sie, das kriege ich einfach familiär und terminlich nicht hin. Aber sagt sie, mir geht es so viel besser als vorher. Das ist alles nicht schon, aber man muss auch sagen, die hat sich. Also ich sage jetzt mal eisern, sie fand das jetzt gar nicht so schlimm. Sie sagt, die Ernährungsempfehlungen konnte ich wunderbar einhalten, die tun mir gut. Dass ich mich regelmäßig mit Öl einreibe, so 2, 3 Mal die Woche, sagt sie, das mache ich richtig gerne mit Leidenschaft. Diese Kräutermittel, die sie mir gegeben haben, habe ich alles, also bis vor einer Woche, dann ist das letzte, was wir so empfohlen hatten, abgelaufen. Sagt sie, das kann ich alles gut machen, ich mache das und ich merke jeden Tag, wie gut mir das tut. Ne? Und da staune ich dann manchmal auch, was so kurze Aufenthalte anregen. Ne? Es ist natürlich nicht nur der Aufenthalt, sondern es kommt noch dazu, dass die Dame die Empfehlung auch weiter hat machen können. Aber da kann man schon auch was erreichen. Nur jetzt für so eine große Ausleitung, da nehmen wir schon gerne 14 Tage oder länger. Und andersrum gesagt, nicht jeder, der für 14 Tage oder länger kommt, braucht eine Ausleitung. Auch da muss man individuell immer schauen, nicht? Was ist da möglich, was ist notwendig. Und eben, wie es gerade schon durchklang, ganz wichtig ist natürlich auch die Frage, wie geht es dann zu Hause weiter? Also darüber sprechen wir immer, nicht? Wir sprechen über Empfehlungen für zu Hause. Und im Idealfall habe ich auch inzwischen einige, nicht? Gibt es in der Nähe so Kolleginnen wie dich oder so, wo die auch dann dorthin gehen können, ne? Also sei es erstmal nur für Beratung oder Justierung im Alltag oder sei es, dass sie auch einzelne Anwendungen oder so machen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was sich ganz, ganz stark verändert hat. Das war vor 25 Jahren überhaupt nicht, ne? Da haben wir so ein bisschen über Telefon, aber hatten auch nicht so die Kapazität, das mitbetreut. Das hat sich auch deutlich verändert. Da gibt es zum Glück auch deutlich mehr.
Ja, total wertvoll. Es ist eben nicht nur dieser Aufenthalt bei euch, ja, wo schon
Ja.
ganz viel drinsteckt, was auch ein ganz großer Auftakt sein kann, ja, oder eine
Ja.
Bestätigung wieder auf dem Weg oder so ein Anregen, so ein Aktivieren. Und dann geht es aber weiter, ja. Bestenfalls ja sogar schon davor, was ich auch schön finde, wenn Frauen oder Menschen wissen, ich gehe bald dahin, wie kann ich mich denn optimal darauf vorbereiten? Wenn es dann vielleicht entweder bekommen sie Selbstanleitung für sich oder andere Therapeuten vor Ort können schon mal so ein bisschen, ne, vielleicht einen sanften Detox schon mal beginnen und schon so ein bisschen vorbereiten auf diese intensivere Zeit bei euch und dann danach auch wieder danach so, ne, sanft wieder ausklingen lassen, wieder aufbauen und den Weg begleiten ist Optimum, würde ich sagen, ja.
Optimum und da können wir, das wäre unbedingt noch ausbaufähig. Aber gut, es liegt auch daran, dass nicht alle jemanden in der Nähe haben, ne? Aber da, eben auch, was du sagst, ist völlig richtig, auch die Vorbereitung, ne? Also man kann schon in der Vorbereitung einiges machen, nicht dann die Zeit hier und dann die Frage, wie es nachher weitergeht. Ja.
Ja, na, da arbeiten wir ja dran, an den
Ja.
Netzwerken und so.
Okay.
Da kommt mir auch gerade ein ganz tolles Netzwerk oder ein toller Verband in den Sinn, die DGAM, ja, die Deutsche Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin, die ja da auch eine ganz wichtige Schlüsselrolle auch spielt, ja, sowohl in der Vernetzung als auch in der Verbreitung, als auch als, finde ich, auch so ganz wertvolle Anlaufstelle oder Informationsquelle sowohl für Ärzte als auch für Patienten. Und ich bin selber da jetzt auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, 3 Jahre inzwischen Mitglied und bin total begeistert, ja, von dem, was ich da bekomme. Zum einen natürlich der Austausch mit Kollegen, die ähnliche Wege gehen oder schon viel weiter gegangen sind, ja, wo ich ganz toll auch ja, bereichert werde, Fragen stellen kann, mich austauschen kann, wo wir Fortbildung bekommen, auf Fachkongresse, ja, in deine oder andere Kliniken reisen dürfen. Und was mich auch sehr überrascht hat, sehr positiv überrascht hat, dass wir sogar für die Fortbildung im Rahmen der DGAM CME-Punkte bekommen. Ja, CME-Punkte, für die, die es gerade nicht wissen als Hörer oder Hörerin, sind diese Fortbildungspunkte, die wir als Ärzte verpflichtend sammeln müssen. Also wir müssen uns fortbilden. Und dass ich mich jetzt, wo ich vorwiegend jetzt Ayurveda eben in mein Leben eingeladen habe und lebe, dass ich jetzt nicht in Anführungsstrichen konventionelle ärztliche Fortbildung machen muss, sondern sogar ayurvedische Fortbildung ist natürlich auch ein schönes Miteinander, ja, ich so auch mal da, aber dass ich auch für diese Fortbildung sozusagen in Anführungsstrichen belohnt werde und die Ärztekammer der jeweiligen Bundesländer, die ja doch eher westlich eingestellt sind, dass die sich dafür geöffnet haben, was nicht selbstverständlich ist, aber was ein vermeintlich kleiner Schritt ist und mein Gefühl doch schon ein sehr großer Schritt auch der Akzeptanz und beginnenden Öffnung. Ja. Erzähl gern mehr zu Degan, ja? Mit welchem Ziel wurde sie gegründet? Was verfolgt sie für Aufgaben? Was kann man da bekommen?
Wobei ich gestehen muss, also bei der Gründung der Degan war ich noch nicht dabei. Ich kam da ein bisschen später dazu. Aber letztendlich war es ja das Bestreben, also das gibt es schon sehr lange. Es gab vorher schon verschiedene Bestrebungen. Aber die Grundidee war ja, dass wir uns vernetzen als Kolleginnen und Kollegen, die in Deutschland Ayurveda praktizieren. Das war ja dieses. Und das auch möglichst jenseits aller Ideologien. Das war in den 90er Jahren auch manchmal ein Problem, dass es da so ideologische ja, Unterschiede gab, die dann auch die Kommunikation gestört haben. Und da war die DEGAM, also ja, das war eigentlich dann der Grund, dann so einen Verein wie die DEGAM aus der Taufe zu heben, wo eben ganz unterschiedliche Kolleginnen, nicht aber die alle, denen allen Ayurveda am Herzen liegt, die Ayurveda praktizieren in Deutschland. Und Ärztinnen und Ärzte sind, das war noch das andere, dass die sich zusammenschließen, auch für den Austausch, für alles das, was du genannt hast, ne? Austausch, Weiterbildung und auch vielleicht, um ja, was zu bewegen im Gesundheitswesen, nicht? Das war eigentlich so die Grundidee. Und die anderen Dinge, die sind so ein bisschen, die entstehen dann so im Laufe der Zeit, ne? Also, wenn ich das persönlich mal sage, anfangs war die jährliche, also als ich angefangen habe, ich bin 2015 zur DEGAM gekommen, da war die Mitgliederversammlung bestand aus ungefähr sieben, acht Leuten, ne? Und wir saßen um einen großen Tisch rum. Ja, in Baden-Baden in der Regel, nicht? Und dann kam zum einen diese Idee, das war ja zuerst war eigentlich die Idee mit der Fachkonferenz, dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach für uns auch Fortbildungsmöglichkeiten mit und von Kolleginnen und Kollegen, die in Deutschland Ayurveda praktizieren. Denn es gibt auf der einen Seite es gibt ja inzwischen auch im Internet, damals war das noch mehr in Präsenz, aber es gibt ja immer wieder schöne Kurse, auch mit indischen Professoren, Ayurveda-Ärzten und so weiter, großartige Fortbildung, aber nicht so immer unbedingt mit unserer Praxis jetzt so direkt zu verbinden oder kompatibel. Oder auf der anderen Seite hört man dann auch wieder sehr interessante Vorträge und Fortbildungen über Ayurveda, die aber dann wiederum so theoretisch oder einfach so grundlegend sind, dass sie auch mit der Praxis nichts zu tun haben, nicht? Und das war die erste Ayurveda-Fachkonferenz fand 2020, also ungefähr ja, 4 Wochen vor dem Shutdown statt in Asperg. Und damals war wirklich deshalb auch der Titel, den wir der Fachkonferenz gegeben haben, aus der Praxis für die Praxis, nicht? Da haben wir also alle, die da gesprochen haben, und das ist auch unser Bestreben immer, sind eben Kolleginnen und Kollegen, die auch in Deutschland arbeiten und damit was machen. Ja, über die Jahre. Und das hat sich einfach bewährt. Dann hatten wir es 2 Jahre online, nicht Corona-bedingt, aber immer einen guten Zuspruch, also deutlich mehr als die 8, die da um den Tisch rum saßen. Und es war eben wirklich das Anliegen, also für uns selber, für mich selber auch, ne? Also ich finde es auch sehr interessant, von indischen Kollegen zu hören, was die tun, wie die es tun, was dabei herauskommt. Aber spannend ist eben dann auch zu hören, wie macht ihr es denn in Deutschland? Ne? Was macht ihr denn mit Ingwer und mit solchen Sachen? Wie viel braucht ihr? Das fällt mir auch immer wieder auf, dass bei manchen Arzneien wir in Deutschland verrückterweise mit deutlich weniger Dosierungen und trotzdem einer guten Wirkung hinkommen. Nicht als das, was man in Indien dann im Lehrbuch lernt. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, wenn wir das schon als Ärztinnen und Ärzte machen, du hast das so schön beschrieben, nicht, dann wollen wir da auch Fortbildungspunkte haben. Und du hast das auch ganz gut angesprochen. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, das ich verrate, wenn ich sage, dass die Ärztekammern da sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, als du in Kassel warst, nicht, da hatten wir wirklich das Problem, dass die Hessische Landesärztekammer den ersten Antrag auf Anerkennung erstmal abgelehnt hat. Ne? Mit der Begründung, es ist nicht, ich weiß gar nicht mehr, nicht evidenzbasiert, wissenschaftlich fundiert. Und ich habe dann nochmal hingeschrieben, habe dann auch die Liste der Referenten nochmal hingeschickt. Eigentlich hatten sie die schon, aber nochmal hingeschickt und gesagt, schauen Sie mal, nicht, da war so jemand wie der Professor Wink, also ein universitärer Botaniker. Die Kollegin Schimanski da aus Hattingen zum Beispiel, Christian Kessler aus Berlin, das sind alles Ärztinnen und Ärzte, die natürlich auch einen wissenschaftlichen Anspruch haben und auch die Teilnehmenden. Und wir haben es dann auch genehmigt bekommen, nicht? Aber das war zum Beispiel deutlich schwieriger als mit den Ärztekammern in Berlin, in Bayern oder in Baden-Württemberg. Das sind die Vergleiche, die ich da jetzt kenne. Ja, und dann Kommt noch dazu, vielleicht auch, weil wir so eine relativ kleine Zahl an Kolleginnen und Kollegen sind, die Ayurveda machen, dass wir natürlich weit verstreut sind. Und weit verstreut über ganz Deutschland. Und man kann nicht eben mal irgendwo hinfahren immer. Ne? Und da kam dann diese Idee mit dem, das war so irgendwann, ich glaube, 21, 22, die Idee mit dem Dägam Forum auf, dass wir gesagt haben, dann machen wir doch das als Online-Forum, nicht einmal im Monat. Da war eigentlich auch die erste Idee war gewesen, wir machen ein Forum, in dem man sich austauscht, Fragen stellen kann, eventuell auch Fälle vorstellen. Und als wir das dann im Vorstand versucht haben, ein bisschen konkreter zu planen, da kam dann die Idee auf, nee, verbinden wir es doch immer mit einem Referat und stellen mal den Antrag auf Anerkennung, nicht? Das ist auch, man muss auch sagen, in den Jahren, das kriege ich nur mit, weil ich da im Vorstand bin. Also bis auf eine Ausnahme ist es eigentlich immer direkt durchgegangen. Und die eine Ausnahme war eigentlich so, dass die Berliner Ärztekammer dann nochmal nachgefragt hat, was denn der Inhalt der Fortbildung wäre. Und dann war es auch in Ordnung, nicht? Und ich finde auch, ich meine, ich gehe ja hier auch zu anderen Fortbildungen, ne? Also wenn ich dann, also je nachdem, was so interessant ist, was mich interessiert oder was ich allgemein interessant finde, ich finde, da sind wir nicht schlecht. Nicht schlechter und nicht unfundierter, ne? Also das geht eigentlich schon in die Richtung. Aber das bringt mich eigentlich auch zu dem wieder zurück, was du eingangs so angesprochen hattest, nicht? Für mich ist das auch ein Zeichen einer zunehmenden Integration, nicht? Von Ayurveda in die Medizin im Sinne einer integrativen Medizin, im Sinne des Patienten. Und eben, wir sprechen ja, weißt du ja, ne, wir sprechen im Forum ja auch über Probleme, über Nebenwirkungen, über Wechselwirkungen, nicht? Das ist ja auch ein großer Bereich, über den es noch viel zu wenig Daten gibt, nicht? Also wie wirken pflanzliche ayurvedische Arzneien, wenn der Mensch gleichzeitig, was weiß ich, Schilddrüsenhormone oder Blutdruckmittel nimmt, nicht? Und da sind wir im Moment wirklich, finde ich, ganz stark darauf angewiesen, dass wir uns da untereinander austauschen und auf dem Stand halten. Und ja, und dann hoffe ich, dass sich das einfach auch fortsetzt.
Ja. Und es ist ja auch ein zunehmender Sicherheitsaspekt, wenn ich ja dazu kommt. Ja, also ich
Unbedingt.
höre auch immer wieder von den Menschen oder Frauen, die zu mir kommen, dass es für sie auch ein sicheres Gefühl ist, wenn es Ärzte praktizieren, ja, und wenn die noch regelmäßig fortgebildet werden und auf riesigen Nebenwirkungen, sage ich mal, wie man immer so schön
Ja.
sagt, hingewiesen werden und darauf achtet mal oder das kann man auch so machen oder probiert es doch mal so. Das ist so hilfreich, wenn man nicht einfach mit dem, wie man es irgendwann mal gelernt hat, dann all die nächsten Jahre und Jahrzehnte vor sich hin in seine Suppe rührt, ne?
Ja, zumal wir haben, ich meine, das ist ja auch etwas, das weiß gar nicht, ob ich euch das auch gezeigt hatte, nicht die, zumal wir ja durchaus auch Möglichkeiten hierzulande haben, nicht die, also das mal das Beispiel, weil ich sage, die therapeutischen. Also die Öle, die wir hier therapeutisch anwenden, in unserer Ayurveda-Therapieabteilung, nicht für Ganzkörpermassagen, Fußmassagen, Stirnguss und so etwas, das sind medizinierte Öle, das heißt, sie sind mit Kräutern verarbeitet, die stellen wir selber her und haben dafür eigentlich ausschließlich Kräuter, die es hierzulande gibt, ne? Also Rosmarin, Thymian, Rose. Und das haben wir tatsächlich, also wir haben es tatsächlich mit zwei, muss man sagen, zwei indischen Kollegen zusammen entwickelt. Und es war deren Idee, sage ich auch gerne, ne? Das ist gar nicht unsere Idee gewesen, primär. Und da kann man natürlich auch ganz viel machen. Aber das lernt man eben nicht im indischen Lehrbuch unbedingt, nicht? Da muss man dann hierzulande gucken. Wobei man auch sagen muss, also das muss ich sagen, das verdanke ich auch meinem ersten Ayurveda-Lehrer, der eigentlich von Anfang an zu mir immer gesagt hat, weißt du, Ayurveda kann man überall auf der Welt anwenden, weil es einfach Grundsätze sind, die für den Menschen gelten. Aber, sagt er immer, du musst es auch dort anwenden, wo du bist. Und der ist nie aus Indien rausgekommen und wollte es auch nicht. Ich habe ihn ein paar Mal eingeladen, sagt er, nee, nee, mach du mal dort. Und hat mir dann das jedes Mal mit. Insofern ist das eigentlich, also gute ayurvedische Tradition, dass man eben wirklich auf das Individuum sowieso, aber dann eben auch auf die Region, auf die Zeit und diese Dinge eingeht, ne? Und das gilt nicht nur für Kräuter, auch für Ernährung, und andere Dinge, die die Lebensweise betreffen. Und da profitieren wir natürlich, wenn wir uns einfach auch unter uns austauschen können im Rahmen der Däger.
Jeden Fall. Steht auch in den alten Schriften schon so geschrieben, ja, dass es eben, wie du
Ja.
sagst, ne, an die aktuelle Gegebenheit, Zeit, Ort anpassen. Und da
So
sind
ist
wir ja
es,
schon
genau.
in Indien, ja. Wir reisen mal. Wir reisen jetzt mal beide nach Indien, beziehungsweise erstmal nach Sri Lanka. Und eigentlich reisen wir vorher nochmal nach Berlin.
Ah ja, schön.
Ja, ich
Ja.
wurde nämlich Anfang des Jahres wurde ich von der Botschafterin von Sri Lanka eingeladen, von
Sehr schön.
Varuni
Ja, die habe ich auch schon mal kennengelernt. Ja,
Mutukumarana,
ja.
und war dann da bei ihr und haben ganz, ganz wertvolle, lange Gespräche geführt. Sie haben ihre Neuropie noch besucht, meinen Praxisraum. Und es war wirklich eine ganz
Sehr schön.
nahe, schöne Verbindung. Und sie ist so inspiriert von dem, wie der Ayurveda hier gelebt wird. Und hat dann auch berichtet, dass sich in Sri Lanka ganz anders aussieht inzwischen, dass da doch eher, wie wir es ja auch kennen, ja, die ganzen westlichen Techniken, Praktiken, Ansätze doch das Land oder die Länder überrollt haben und diese ganzen Traditionen, wie es hier ja auch mit unseren alten Traditionen ist, eher untergehen, verdrängt werden. Und sie das so schade findet und sie auch gefragt hat, okay, was können wir denn tun? Ja, wie können wir denn vielleicht auch gemeinsam wirken, um das für beide Länder, ja, diese Ganzheit, diese Balance,
Sehr
diesen
schön,
Einklang
ja.
wieder zu finden. Und da, genau, beschreib mal genau aus deiner Sicht, wie du auch die aktuelle Situation des Ayurveda jetzt in Indien oder Sri Lanka siehst und vielleicht auch,
Ja,
was wir
ja.
tun können, ja.
Also Sri Lanka kenne ich jetzt nicht, also nicht aus eigener Anschauung, im Grunde nur theoretisch. In Indien muss ich, das muss man natürlich auch sagen, also Ayurveda lebt ja nun seit Jahrhunderten in Indien, was dann zur Folge hat, dass es da eine enorme Diversität gibt, ne? Also insofern kann ich jetzt eigentlich nur von den Zentren, Kliniken, Ärzten sprechen, die ich da kenne, und bei denen ich auch zum Teil über Monate oder ein Jahr in Kalkutta sogar gearbeitet und gelernt habe. Und ja, also es ist ein sehr, sagen wir mal, es ist ein sehr diverses Bild, ne? Auf der einen Seite muss man sagen, gibt es durchaus so eine, oder es gibt so zwei Ansätze im Ayurveda, die man auch noch, ich finde, dass sich das in den letzten Jahren ein bisschen ausgeglichen hat, aber die man doch auch noch spürt. Es gibt die Ayurveda-Ärzte, die versuchen, sehr modern zu sein, nicht? Also die, das finde ich schon am äußerlichen Habitus, ne? Also die sind dann wie ein Arzt mit einem Kittel und Stethoskop und Blutdruckgerät, ne? Und das steht dann alles da, nicht? Und machen aber dann Ayurveda, machen sie auch, ne? Aber eben so sehr, versuchen eben sehr modern, professionell das zu machen. Und dann gibt es eben das sind beides so Tendenzen, das ist nicht immer schwarz und weiß, ne? Aber die tendenziell eben auch eine traditionelle Ausbildung durchlaufen haben und die das traditioneller auch im Angucken. Also ich finde es auch in der Praxis ist es ein kleiner Unterschied, nicht? Die mehr modern orientierten, die neigen dazu, so ziemlich alles aus der Schulmedizin zu übernehmen, einschließlich des Zeitdrucks und eben nur ein paar Fragen zu stellen, nicht während die anderen schon noch versuchen, das anders zu machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, was man in den letzten Jahren auch erlebt, und da überblicke ich ja jetzt ja doch fast 30 Jahre. Wir haben also man kann das relativ konkret sogar datieren, also seit 2014, seit eben wir diese nationalkonservativere Regierung haben, eine enorme Förderung des Ayurveda. Es geht auf einmal, also gewinnt mehr an Prestige, es geht auf einmal auch mehr Geld rein, was auch viele Vorteile hat, ja. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wo geht das hin, was macht man damit? Und letztendlich, weil die natürlich auch international konkurrieren wollen und gut dastehen wollen, sind es oft dann eher diese moderneren Institutionen, nicht, die da gefördert werden. Und was sich auch verändert hat, also noch vor 30 Jahren war Ayurveda in Indien doch meistens so eine Art Arme-Leute-Medizin, ne? Das waren die billigen Arzneien, die Menschen, die sich nicht leisten konnten, zum Schulmediziner zu gehen. Das ist nämlich deutlich teurer, vor allem in einem Umfeld, wo es keine allgemeine Krankenversicherung gibt, wo man sowieso selber bezahlen muss, nicht? Und das hat sich auch verändert. Es gibt in den indischen Großstädten, also Delhi, Mumbai, nicht, da gibt es also eine, ja, man nennt das mal die neue Mittelklasse, ich weiß gar nicht, wie neu sie sind, aber es gibt doch so eine Mittelschicht, die im Grunde ähnlich ist wie wir in der Mittelschicht in Deutschland, die auf der Suche sind nach sanfter Heilkunde, nach ganzheitlicher Heilkunde und auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. Nicht so, dass dieses Phänomen, was ich noch kannte, so aus den 90er Jahren, nicht die ayurvedischen Arzneien sind die billigeren, das stimmt zum Teil gar nicht mehr. Also ayurvedische Arzneien in Indien können inzwischen auch ganz schön teuer sein, ne, wenn sie von namhaften Firmen und gut hergestellt sind. Also da hat sich auch einiges getan. Trotzdem ist es da natürlich noch so, dass da vieles gemacht wird. Und was man auch sagen muss, es gibt so eine gewisse, und da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie das in Sri Lanka ist, das kann ich ganz jetzt nur für Indien sagen, dass, sagen wir mal, wenn du als normaler Mensch in Indien in eine Ayurveda-Klinik gehst, ja, dann sieht das deutlich anders aus als diese Resorts oder Zentren. Und ich kenne nun beides, wie man zum Beispiel in Kerala oder irgendwo am Strand findet, ne? Das heißt nicht, manchmal heißt es auch tatsächlich, dass in den Resorts dann eher so Wellness-Ayurveda gemacht wird, aber das muss gar nicht so sein. Das sind zum Teil auch richtig gute Ärzte und Therapeuten. Die Ausstattung, das Drumherum ist halt ein bisschen anders, ne? Und das ist auch etwas, was sich doch mehr und mehr auch wandelt, muss man auch sagen. Aber ich bin, also das ist sicher, wird sicher interessant. Mal gucken, wie du da auch in den Austausch kommst, mit den Kolleginnen und Kollegen, die das da machen. Ja, ich manchmal denke ich, muss man die auch daran erinnern, ne, dass das, was sie machen, gar nicht so schlecht ist und dass sie gar nicht alles ablegen müssen und dann nur noch Blutdruck messen und Lunge abhören oder so, ne, sondern wirklich auch bei den anderen Dingen bleiben.
Ja, total. Ich glaube, man kann sich da so sehr gegenseitig bereichern, ja, also
Ja.
von beiden Seiten so viel lernen und gucken, was
Unbedingt,
funktioniert
ja.
hier und da. Und gerade wenn ne, sie vielleicht sehr nach westlichen Praktiken und so streben, dass sie dann auch nach und nach auch die Grenzen kennenlernen, ja,
Ja.
und was sie eigentlich mit dem Ayurveda, mit den Traditionen einen riesengroßen wertvollen Schatz haben und das dann wieder, wie wir
Genau.
es ja jetzt hier auch andersrum, ja, integrieren, dann auch wieder rückwärts integrieren und
Genau.
sehen, was sie da dann in den Händen halten, ja. Ja, und zum Thema, was können wir tun, habe ich abschließend noch einen Punkt, denn wir können noch ganz viel tun. Kürzlich wurde ja die Ayurveda-Stiftung gegründet.
Ja.
Und die Ayurveda-Stiftung hat ja auch ja schon ganz besonderen Zweck und Ziele. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also da, ich kann das auch so sagen, weil ich da gar nicht so direkt bin involviert, kann ich wirklich ganz von außen, also habe ich keinen Vorteil, kann ich das wirklich bewerben, muss ich sagen. Also es gibt seit dem letzten Jahr, die ist, oh nee, seit 2 Jahren gibt es die Deutsche Ayurveda Stiftung, haben inzwischen auch eine Webseite und so, kann man nur empfehlen. Und also diese Stiftung ist ein bisschen aus der Erfahrung geboren, unter anderem, ist nicht die einzige, aber die eine Erfahrung, die dahinter steht, ist die, dass es extrem schwierig ist, Forschungsförderung für ayurvedische Projekte zu kriegen. Auch zum Teil, also da war ich auch schon selber daran beteiligt, dass wir wirklich tolle, also auch, die auch gut bewertet wurden, ne? Also gute Forschungsprojektanträge hatten und dann am Ende aber, wenn es dann darum geht, nicht wer kriegt die Gelder, wer kriegt die Förderung, dann setzen sich halt doch eben naturheilkundliche Verfahren durch, die in Europa, in Deutschland bekannter sind. So muss man es sagen, ne? Das ist gar nicht so, dass es unbedingt jetzt so viel schlechter oder besser wäre, aber die sind einfach bekannter, nicht? Das war das eine. Das andere war natürlich, dass wir insgesamt noch mehr tun können, um den Ayurveda in Deutschland zu fördern, einfach weil es eine gute Sache ist, nicht? Für unsere Patientinnen und Patienten. Und da ist eben diese Deutsche Ayurveda Stiftung dann aus der Taufe gehoben worden. Seit 2 Jahren. Es ist die Stiftung klingt immer so großartig. Also in dem Falle muss man sagen, wir haben leider oder nicht, je nachdem, wie man sieht, wir haben jetzt keinen großen Spender, kein großes Industrieunternehmen dahinter, das jetzt da ganz viel Stiftungsgelder zur Verfügung stellen wollte, sondern es ist wirklich eine Initiative aus vielen kleinen Akteuren. Und man kann das machen mit einer sogenannten Förderstiftung. Und die Deutsche Ayurveda Stiftung ist eine Förderstiftung. Das heißt, die Stiftung selber hat jetzt keine großen Gebäude und Personal oder so, sondern die Geschäfte werden geführt vom Ayurveda Dachverband Deutschland, nicht vom ADAVID. Die Stiftung läuft aber separat, ne? Hat also einen separate Finanzen und auch sonst alles separat. Aber das ermöglicht es uns halt, die Struktur möglichst schlank zu halten. Die Idee ist, Ayurveda allgemein zu fördern, nicht nur die Forschung, nicht auch die Ausbildung. Vielleicht kommen wir also, was mir ja immer wieder vorschwebt, noch, dass man mal wirklich so eine Art Stipendiumprogramm macht, ne, für Medizinstudenten, die sozusagen schon während des Studiums anfangen können, sich in Indien und Deutschland in Ayurveda fortzubilden und wenn sie nachher wollen, da weiterzumachen. Nicht auch allgemein Projekte zu fördern, die Ayurveda in Deutschland voranbringen. Das ist eigentlich so die Hauptabsicht. Und jede Spende, also mit 5 € fängt es, glaube ich, an auf der Website, aber jede Spende ist willkommen. Das, was es schon gibt, seit im letzten Jahr zum ersten Mal, sind 2 Preise. Die Deutsche Ayurveda Stiftung vergibt einen Publikationspreis für das beste deutschsprachige Buch zu Ayurveda im vergangenen Jahr. Und das war also jetzt, das erste war das Jahr 2024. Also für 25 kann man sich jetzt bewerben.
Und für den besten Artikel, Forschungsartikel, der muss jetzt nicht unbedingt auf Deutsch sein, aber in Deutschland entstanden. Nicht? Und diese Preise, die sind, also ich glaube mit 500 € dotiert oder so, sind jetzt keine Riesenpreise, aber es macht nochmal, ich finde, es ermutigt auch nochmal und es macht auch nochmal deutlich, dass da doch auch ganz viel passiert auf dem in dem Ayurveda-Bereich. Also da habe ich große Hoffnung. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Wir hatten vor einigen Wochen, jetzt muss ich mal gerade, ist noch gar nicht so lange her, vor 2 Wochen, eine kleine Veranstaltung in Berlin der Deutschen Ayurveda-Stiftung. Das war auch sehr erfolgreich. Da haben wir Professor Michalsen aus Berlin, Professor Bauner aus Münster und den Professor aus Chadras da gewinnen können als Impulsredner. Ich, also Professor Bonu war das, der dritte, der Psychiater. Und da hat man, und alle drei sagen aus ihrer Perspektive, ne, wir müssen, der nächste Schritt für den Ayurveda ist wirklich, Forschung zu fördern oder eben auch so Datenbanken mal zu entwickeln für Wechselwirkungen von Kräutern und Nebenwirkungen vielleicht und solche Dinge. Also da ist viel zu tun. Und gerade weil wir ja nun jeden Tag feststellen, wie gut Ayurveda auch das ergänzt, was wir sonst in der Medizin machen, meine ich, dass das unbedingt fördernswert ist.
Ja, unglaublich wertvoll. Und wir können da wirklich so viel tun. Ja, also wir können so
Ja.
viel da auch zur Verbreitung beitragen und auch zur Basis, zur Vernetzung und auch zur Sicherheit. Ja, wie du sagst, so Datenbanken, wo ich einfach nur
Genau.
reingucken kann, okay, Kraut XY, kann ich das mit dem Medikament zusammengeben oder was auch immer? Ja, das ist einfach so,
Ja.
dass ja, noch mehr in die Medizinwelt auch hineinfließen
Ja,
wird.
genau.
Ja. Ja, und für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, verlinken wir natürlich alles nochmal in den Shownotes, sowohl den Link zur Ayurveda Stiftung, die Website heißt ayurveda-stiftung.de, als auch die Links zur Ayurveda Klinik in Kassel und zu Degam. Ich verlinke auch meine Website, falls du meine Website noch nicht kennst, ayurveda-seelengold.de, kannst du schauen, was ich so mache und was wir zusammen vielleicht tun können. Ich verlinke auch noch die Instagram-Profile von der Degam, von Ayurveda Seelengold und auch von den Habichtswald-Kliniken, sodass du auch da uns folgen kannst und auch dann da natürlich immer wieder geupdatet wirst, ja, was passiert gerade, ja, wo kann ich mich vielleicht mit einklinken, was passiert hier gerade in der Ayurveda-Welt und auch für mich und sodass du dann eben auch, indem du da eintauchst, ja, in die Welten immer tiefer, ob über Website, Instagram, wie auch immer dein Weg ist, dass du auch mitwirken kannst, ja, dass du da wirklich aktiv dich beteiligen kannst, in welcher Form auch immer, ja, die Wege, die wir gehen, um den Ayurveda, um die Heilung, das Licht, was auch immer zu verbreiten, sehen so unterschiedlich aus. Aber heute haben wir dir auf jeden Fall schon eine große, breite Palette hier geboten, was möglich ist. Und ja, ich danke dir so sehr, liebe Ananda, dass
Vielen
du
Dank dir
heute
auch für die
da warst.
Einladung. Ja,
Ja.
danke.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und für dein ganz wundervolles Wirken hier in Deutschland und auf der Welt.
Danke.
Ja. Und ich danke dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch für deine Zeit, für dein offenes Ohr, dein offenes Herz und freue mich mit dir und euch gemeinsam, ja, die Welt, ja, umzugestalten vielleicht auch, ja, und gemeinsam zu wandeln. Und ja, schau, was für dich heute, ja, was heute dein Impuls war, deine Anregung, was du ja nicht wusstest, ja, wo du jetzt tiefer eintauchen wirst, nachklingen lassen wirst und was du tun kannst. Und was du auf jeden Fall tun kannst, ja, du kannst jetzt direkt einmal auf Podcast abonnieren klicken, du kannst uns eine 5-Sterne-Bewertung schenken und den Podcast teilen mit all den Menschen, wo du sagst, oh, das wäre so interessant, ja, das muss in die Welt, ich schick's mal ihr, ich schick's mal ihm, sodass all das Wissen noch weiter in der Welt verteilt wird und wir, ja, gemeinsam dafür wirken können. Vielen Dank, bis ganz bald und ja, alles Liebe.